Deutschlandfunk Kultur heute.
Wie viel von Goethes Osterspaziergang passt eigentlich ins Jahr 2021? Naja, vom Eise befreit sind Strom und Bäche eigentlich schon seit vielen Jahrzehnten und des Frühlings holden, belebenden Blick trifft uns nicht selten schon im Februar. Ja, buntes Gewimmel, das aus dem Stadttor hervordringt, um Gottes Willen. Es herrscht Kontaktverbot und schließlich das berühmte Hier bin ich Mensch, hier darf ich sein. Das gilt derzeit wohl eher für die eigenen vier Wände. Außerdem, Spazierengehen ist anders als zu Goethes Zeiten Volkssport geworden. Und deshalb nehmen wir das Spazieren, das Gehen zum Anlass für eine kleine Gesprächsreihe in den Ostertagen. Gestern haben wir mit der Direktorin des Goethe-Museums gesprochen. Heute befragen wir einen Schriftsteller, denn es wird viel über das Gehen geschrieben, aus den unterschiedlichsten Perspektiven, über unterschiedlichste Strecken und Wege, unter anderem auch über den Weg des geringsten Widerstandes. Den ist der Autor Florian Werner gegangen. Auch darüber ist natürlich ein Buch entstanden. Und ich wollte von Florian Werner wissen, wie genau geht man denn den Weg des geringsten Widerstands?
Von Haus aus als leidenschaftlicher Wanderer denke ich, man muss eigentlich immer sich Widerstände suchen. Also eben den höchsten Gipfel, den schwersten Aufstieg, irgendwie den entlegensten See oder Pass, den man also erklimmen oder erreichen möchte. Und vor einigen Jahren habe ich aber eben das Ziel gefasst, einmal genau das Gegenteil zu machen und eben den Weg des geringsten Widerstands zu gehen, und zwar über mehrere Wochen. Und das heißt, ich habe so ein kleines Manifest verfasst, 10 Punkte wie die 10 Gebote, also wie alle strengen Regelwerke. Und die besagen eben, dass man sozusagen eigentlich bei jeder Kreuzung, bei jedem Weg, den man anschlagen könnte, sich immer für den Weg entscheidet, der am einfachsten zu gehen ist. Das heißt also, wenn es eben rechts bergauf geht und links bergab, dann geht man ganz klar natürlich links bergab. Aber auch wenn zum Beispiel der Wind von Westen her weht, dann geht man natürlich nach Osten und lässt sich also vom Wind treiben. Aber wenn es die Sonne gerade so angenehm einem ins Gesicht scheint von Westen, dann schreitet man ihr entgegen. Und man achtet natürlich auch auf den Untergrund, dass der besonders angenehm und unwiderständig zu beschreiten ist. Mhm. Und so gibt es also diesen Regelkatalog, an dem ich mich dann beim Wandern orientiert habe.
Was war denn für Sie so reizvoll an dieser Art des Gehens? Es hatte ja tatsächlich eher was von einem Spaziergang als von einer Wanderung, obwohl Sie viele Tage unterwegs waren.
Ja, es hatte Charakteristika eines Spaziergangs. Andererseits der 20 Kilo Rucksack auf dem Rücken mit dem Zelt drin, der erinnerte mich dann doch immer wieder unsanft daran, dass es eine richtige Wanderung war, die dann gar nicht so unwiderständig war, wie ich dachte. Ich glaube, was toll daran ist, wenn man sich entscheidet, eben diesen Weg des geringsten Widerstands zu beschreiten, ist, dass man unheimlich sensibel wird und aufmerksam für seine Umwelt. Also man achtet eben plötzlich sehr genau auf die Bodenbeschaffenheit. Ist das ein angenehmer, irgendwie eine Wiese? Ist es ein geschotterter Weg? Ist es Asphalt? Das ist natürlich nicht so angenehm zu gehen. Man achtet unglaublich genau eben auf die Abschüssigkeit. Man merkt plötzlich, der Weg ist nicht nur nach vorne hin geneigt, sondern auch so zur Seite hin ein bisschen vielleicht. Also der Gleichgewichtssinn wird geschult, aber natürlich auch eben gerade das Bewusstsein, wo scheint die Sonne, wo kommt sie her, wo wandert sie entlang, woher weht der Wind. Und dieses Zusammenspiel all dieser Faktoren, das verortet einen unheimlich aufmerksamen und achtsamen im Raum. Das fand ich sehr schön.
Diese Einstellung, es sich so einfach wie möglich zu machen, die ist ja nichts, was sich mit dem Leistungsgedanken, mit Anspruchsdenken, mit dem Arbeitsethos verträgt. Wie viel Widerstand steckt eigentlich in der Vermeidung von Widerstand trotzdem?
Sie haben absolut recht. Das hat mich doch ganz schön Kraft gekostet, weil ich denke, gut, ich von meinem Naturell her, aber auch wir insgesamt als Gesellschaft natürlich genau auf diesen Gedanken des höher, schneller, weiter, Widerstände suchen und überwinden, getrimmt sind. Und es ist eigentlich so eine ganz gute, ich weiß nicht, spätmoderne, spätkapitalistische oder anti-spätkapitalistische Übung, genau das mal fahren zu lassen. Aber wie Sie schon sagen, auch das kostet dann plötzlich wieder Kraft. Also man kommt da nicht so richtig raus aus diesem Teufelskreis des Leistungsdenkens.
Also man baut sich eine ganz andere Art von Druck auf. Man muss Stress ersparen. Das kann auch ganz schön anstrengend sein.
Genau, ich habe dann schon auch gemerkt, also es waren wunderschöne Wochen. Insgesamt war ich knapp 3 Wochen unterwegs, da zu Fuß auf dem Weg des geringsten Widerstands. Aber dass ich dann, wenn ich so einen Hügel oder so sah, schon erstmal diesen Impuls bekämpfen musste, da jetzt auch hochzustapfen und von oben natürlich auch die Aussicht zu genießen. Das hat ja auch was sehr Schönes dann, wenn man oben angekommen ist, wenn man das Ziel erreicht hat. Aber genau dieses teleologische Wandern und Denken, das zu, ja, sich mal so abzugewöhnen oder zu unterdrücken, das, ja, ist dann paradoxerweise auch wieder mit gewissen Widerständen verbunden.
Ihr Buch über das Gehen ist natürlich ein ganz besonderes, aber es ist ja bei weitem nicht das einzige. Bücher übers Reisen, übers Gehen gibt es natürlich schon seit Jahrhunderten, aber ich habe das Gefühl, in den letzten Jahren gab es eine, ja, tatsächlich so eine Art Inflation. Warum ist denn das Schreiben über das Gehen, über das Wandern oder über das Spazieren so beliebt?
Naja, ich denke, zumindest in der deutschsprachigen Literatur, im deutschsprachigen Raum, hat natürlich H.P. Kerkeling mit seinem
Jakobslied,
unfassbaren, genau, Jahrhundert-Bestseller Ich bin dann mal weg, der hat da, glaube ich, maßgeblichen Anteil daran, ne, dass plötzlich dieses Pilgern, das vor einigen Jahrzehnten noch kaum jemand außer eben gläubigen Menschen so richtig auf dem Schirm hatte, das ist plötzlich unheimlich populär geworden. Der Jakobsweg ist plötzlich eine richtige Rennstrecke. Jeder hat ihn schon mal begangen oder kennt jemanden, der ihn schon mal begangen hat oder will ihn unbedingt nächstes Jahr begehen oder so. Also das ist wirklich ein Volkssport geworden. Ich könnte mir vorstellen, dass ja mit der allgemeinen Spezialisierung der Sportarten und eben auch damit, dass es ja immer mehr Ausrüstungsschlachten doch eigentlich wird, wenn man irgendwie Golf spielt oder Tennis spielt oder surft oder so, dass das auch was Befreiendes hat, wenn man sich auf diese wirklich einfachste und niedrigschwelligste Form der Fortbewegung und eben auch des Sportes zurückbesinnt, eben das Wandern, das eigentlich erstmal überhaupt keine Voraussetzung braucht, außer ein paar guter Schuhe. Das ist, glaube ich, das Einzige, was man wirklich braucht. Alles andere ist dann schon Luxus.
Welche Rolle spielt das Gehen eigentlich für Sie als Schriftsteller? Kommen Ihnen beim Gehen, beim Spazieren vielleicht leichter die Gedanken oder das richtige, das lang gesuchte Wort?
Auf jeden Fall. Also ich vermute, wie die meisten Menschen, die schreiben, kenne ich das sehr gut, dass man irgendwie knibbelt und kniffelt an so einer Stelle, die man schreiben möchte. Man kommt aber nicht weiter. Aber in dem Moment, wo man sozusagen seinen Schreibplatz verlässt und sei es, dass man durch die Wohnung tigert, unruhig auf und ab oder am besten irgendwie natürlich draußen spazieren geht oder auch eine Runde joggen geht oder so. Und dann kommt man zurück und plötzlich ist alles unglaublich klar vor einem. Also diese körperliche Bewegung eben auch im Raum, die scheint so was Anregendes zu haben, die dazu führt, dass sich Probleme, die man vorher für unlösbar hielt, plötzlich von selber so aufdröseln.
Und wenn ich Sie jetzt richtig verstehe, dann ist es egal, wohin man geht. Also in der Wohnung können einem genauso viele Ideen kommen wie auf dem schönsten Spaziergang durch den Tiergarten.
Also wenn man den schönsten Spaziergang durch den Tiergarten oder auch woanders unternimmt, dann ist, glaube ich, immer ein bisschen die Gefahr, dass man sich ablenken lässt von der Schönheit der Landschaft und dann eben diese Innerlichkeit, die auch nötig ist natürlich für die Lösung eines literarischen oder sonstigen Problems, dass die einem abhanden kommt. Trotzdem wäre ich, glaube ich, immer ein Fan natürlich des Frischluftspaziergangs in der Wohnung, also sozusagen um so eine kleine Hürde zu überwinden. Da kann man auch mal durch die Wohnung rennen, aber ansonsten immer nach draußen, ganz klar. Und vielleicht gerade jetzt in Pandemiezeiten noch mehr als sonst.
Der Spaziergang ist ja fast schon zu einer Art Lebensform geworden.
Ja, erstaunlicherweise. Dem Spazierengehen, dem haftete ja viele Jahrzehnte, wenn nicht sogar Jahrhunderte, eigentlich seit dem 19. Jahrhundert, glaube ich, so ein bisschen was Biedermeierliches, sehr, sehr Bürgerliches, vielleicht auch Langweiliges an. Aber gerade jetzt seit einem Jahr muss ich auch gestehen, ich gehe unglaublich oft spazieren. Und auch alle Menschen, die ich kenne, sind plötzlich große Spaziergänger geworden. Also ich selber verabrede mich eben regelmäßig mit Freunden zu seinem Abendschlendern oder Abendspazieren durch Berlin. Und muss sagen, das ist ganz großartig. Es hat ja einerseits sowas von, ja, einer Raumerweiterung, auch vielleicht einer Erweiterung des eigenen Horizontes oder Denkens. Also spazieren kommt ja vom lateinischen spatium, der Raum. Also man breitet sich aus in den Raum, man sieht den Stadtraum nochmal ganz neu. Und gleichzeitig hat es eben auch was unheimlich Konzentriertes. Also es ist nicht so, wie wenn man in der Kneipe sitzt und dann irgendwie auch so ein bisschen versackt in irgendeinem Gedanken, sondern man ist ja ständig körperlich in Bewegung. Und deswegen finde ich, sind die Gespräche auch unglaublich anregend und lebendig.
Sagt der Autor Florian Werner, und auch er wird morgen zum Osterspaziergang aufbrechen, hat er mir verraten, mit Kind an der Hand und Hund an der Leine. Unsere kleine Gesprächsreihe zum Spazierengehen nicht nur an Ostern finden Sie auch unter deutschlandfunk.de und natürlich in der DLF Audiothek.